Relevant.
Das Wochenmagazin.
Ein Podcast von RF Media Schweiz.
Heute mit mir, Georg Hoffmann. Mittlerweile ist es 3 Jahre her, dass Russland die Ukraine hat überfallen. Ein Krieg in Europa, wo es nach dem Balkankonflikt und in diesem speziellen Gebiet jetzt Osteuropa seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gegeben hat. Das wühlt auf, immer noch. In diesem Podcast probieren wir einen kleinen Ausschnitt zu zeigen, auch vom Stimmungsbild hier in der Schweiz, im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg. Wir sind drum auf die Strasse und haben gefragt, was das mit den Leuten macht. Es war gar nicht einmal so einfach, mit Passanten über so hochpolitische Themen zu reden, aber klar ist, die meisten stören sich an diesem Krieg. Das hat unser Reporter, der Raphael Stegmeier, gehört, als er zu Uster im Kanton Zürich die Leute befragt hat.
Also jetzt in der letzten Zeit mit der Politik, da quasi die Ukraine fast zum Täter gemacht wird. Oder? Sei es von den Amerikanern aus oder auch von den Russen aus. Das heisst einfach bald, ja, die Ukraine hat den Krieg angefangen, auf Deutsch gesagt. Oder?
Das ist natürlich auch nicht schön. Auch für uns nicht. Für ganz Europa nicht. Kostet Geld und Menschen kommen bald.
Ich habe Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg. Das war ganz schrecklich. Bei uns ja nicht. Und ich war hier als Kind. Ich habe es ja nicht so gemerkt, aber meine Eltern schon.
Keine Ahnung, wieso all die Macht gegeneinander kämpft. Vorgeschoben ist ja Freiheit von Europa. Aber wenn man jetzt in der Zeitung liest, geht es ja vor allem auch um Bodenschatz. Und das ist jetzt ein bisschen so neu dazugekommen, seit Donald Trump gesagt hat, er will die Bodenschatz.
Ein amerikanisch-ukrainischer Deal um Bodenschätze, Einfluss von Donald Trump, Machtspiele der Mächtigen, ja, da kann man sich schon Sorgen machen. Wir haben darum auch gefragt, was speziell für Ängste um sind.
Dass Politiker so weitermachen wie jetzt. Status quo verhandelt und passiert eigentlich nicht.
Jetzt ist knapp 3 Jahre und wenn es geht weiter, dann Ukraine ist komplett, also ja. Kein Wort, um zu sagen, was wird genau passieren, aber die Leute merken das schon.
Angst habe ich nicht. Ich bin schon ziemlich oder schon sehr alt. Ich hatte ein wunderbares Leben gehabt. Aber für die Jungen mache ich mir schon ein bisschen Sorgen.
Eigentlich nicht, nein. Wegen der Schweiz ist ja eh so, eigentlich sicher meistens.
Sagen wir mal so, wir leben schon ein bisschen auf einem Pulverfass in der letzten Politik, die betrieben wird.
Hoffnungsschimmer gibt es, weil in der Schweiz fühlen sich doch noch die meisten sicher. Und uns nimmt natürlich auch das positive Wunder, also Wünsche oder Hoffnungen, die da oben sind im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg. Im besten Fall eben auch eine Hoffnung auf Frieden.
Ja, ich will halt einfach, dass es aufhört, wegen es gibt auch Menschen, die das nicht miterleben sollen, weil die haben nichts mit dem zu tun und so, das sind arme Kinder auch und so.
Eine Hoffnung wäre ich schon, dass der Frieden kommt. Nur nicht einfach auf den Kosten der Ukrainer, oder?
Ja, ich hoffe auf alle Fälle, dass das wieder hört und dass das wieder bessert. Das nehme ich auch an. Aber wann und wie lange das noch geht? Wir tun einfach, wir tun das Volk leid, oder?
Ja, meine Hoffnung ist, dass es wieder Normalität gibt in Ukraine, dass die Leute wieder heimgehen können. Und irgendwie ein bisschen normal leben.
Viele von den Befragten haben ja erst richtig angefangen zu reden, als das Mikrofon wieder ausgeschaltet war. Offensichtlich ist es ja auch schwierig, um mit Fremden darüber zu reden. Der Grundton war aber der gleiche bei allen, also eine gewisse Hilflosigkeit, aber auch zu wissen, dass wir hier in der Schweiz doch noch in Anführungszeichen und Schlusszeichen sicher sind. Und es gibt auch so ein bisschen Optimismus, dass der Krieg dann doch mal noch wird zu Ende gehen. Und da ist eben auch die Politik gefragt. Vor rund 3 Jahren ist innerhalb von kurzer Zeit eine grosse Zahl der Ukrainerinnen und Ukrainer vor der russischen Invasion in andere europäische Länder geflüchtet. Auch zu uns, in die Schweiz. Stichwort Schutzstatus S. Raphael Stegmeier.
Die Schweiz hat schnell gehandelt und sozusagen als Sofortmassnahme den Schutzstatus S eingerichtet. Ich habe mit Magdalena Rast vom Staatssekretariat für Migration, SEM, geredet.
Der Schutzstatus S ist im März 2022 das erste Mal aktiviert worden für die ukrainischen Geflüchteten im Zuge vom Einmarsch der russischen Truppen in die Ukraine. Und das Ziel von dem Schutzstatus S ist, all diesen schutzsuchenden Personen aus der Ukraine möglichst schnell und unbürokratisch können Schutz zu gewähren in der Schweiz, ohne dass sie das Asylverfahren durchlaufen müssen.
Also eine Sonderregelung für Schutzsuchende aus der Ukraine. Sie kommen in der Schweiz den Schutzstatus S über, wenn sie dann, wo der Krieg ausgebrochen ist, ihren Lebensmittelpunkt in der Ukraine hatten.
Zu diesen schutzberechtigten Personen gehören ukrainische Staatsbürger und Staatsbürgerinnen, Personen mit internationalem oder nationalem Schutzstatus in der Ukraine und auch Drittstaatsangehörige mit einer gültigen Aufenthaltsbewilligung, wenn sie nicht sicher können, in ihr Heimatland zurückkehren.
Trotzdem wird jedes Gesuch auch einzeln angeschaut. Es wird geprüft, ob die schutzsuchende oder asylsuchende Person dann wirklich zum Zeitpunkt des Kriegsausbruchs in der Ukraine gelebt hat.
Und was jetzt mehr oder auch mehr Bedeutung gewonnen hat, weil der Krieg ja schon seit 3 Jahren andauert, ist, dass man auch genau überprüfen muss, ob die Person in der Zwischenzeit in einem anderen Land schon einen Schutzstatus hat. Also ob sie Schutzalternativen hat in einem anderen Land. Und wenn das der Fall wäre, dann würden wir keinen Schutzstatus S mehr erteilen.
Also der Schutzstatus S steht momentan grundsätzlich allen offen, die beim Ausbruch des Krieges in der Ukraine gelebt haben. Jetzt hat aber vor bald einem Jahr die SVP-Ständerätin Esther Friedli eine Motion eingereicht. Die Motion soll den Schutzstatus S auf, Zitat, «wirklich Schutzbedürftige» einschränken. Da ist jetzt der Bund gefordert.
Das Parlament hat den Bundesrat beauftragt, Anpassungen am Schutzstatus S vorzunehmen. Darum prüft die Schweiz jetzt im Moment, wie die Motion umgesetzt werden kann und ob bestimmte Regionen in der Ukraine als sicher können bezeichnet werden im Sinne von dieser Motion. Zu dem Zweck betreiben wir auch ein intensives und ein kontinuierliches Monitoring von der ukrainischen Sicherheitslage. Solange diese Prüfung aber andauert, ändert sich nichts für Personen aus der Ukraine, die in der Schweiz einen Antrag auf vorübergehenden Schutz stellen.
Wie das praktisch umgesetzt werden soll, ist also noch offen. Die Frage ist da speziell auch, ob der Schutzstatus nur für die Menschen gelten soll, die aus Gebiet kommen, wo es intensive Kampfhandlungen gibt.
Die Schweiz prüft im Moment, wie die Motion umgesetzt werden kann und ob bestimmte Regionen in der Ukraine im Sinne dieser Motion als sicher bezeichnet werden können. Und zu dem Zweck beobachten wir natürlich die ukrainische Sicherheitslage.
Die Sicherheitslage ändert sich laufend und auch politisch sind die Verhandlungen und Zukunftsaussichten für die Ukraine sehr dynamisch. Die Haltung vom Bund sage ich aber klar.
Die Schweiz ist weiterhin solidarisch mit der Ukraine und mit der ukrainischen Bevölkerung. Das heisst, wir verurteilen die völkerrechtswidrige Aggression von Russland gegenüber der Ukraine. Und der Bundesrat strebt weiterhin auch langfristige europäische Koordination an.
So die Mediensprecherin Magdalena Rast vom Staatssekretariat für Migration. Sie hat Auskunft gegeben zum aktuellen Stand vom Schutzstatus S für ukrainische Geflüchtete.
Kirchenhelfen.ch. Das ist eine Aktion aus dem Thurgau, die während dem Russland-Ukraine-Konflikt ist entstanden. Das in Zusammenarbeit mit dem Bibellesebund, mit der Schweizerischen Evangelischen Allianz, mit freikirchen.ch und dem Hoffnungsnetz. Der Peter Bruderer hat zusammen mit anderen Initianten die Aktion gestartet und geflüchteten Menschen aus der Ukraine hier in der Schweiz geholfen. Er erzählt Angela Albrecht im Interview mehr dazu.
Wir haben in den ersten Monaten von der Ukraine-Krise, vom Krieg, ein kirchliches Netzwerk aufgebaut, wo sehr spontan Menschen Unterschlupf geboten hat, die aus der Ukraine geflohen sind. Das sind bis zum Schluss über 1000 Schutzsuchende gewesen. Es ist so, dass wir vor allem, kann man sagen, die ersten 3-4 Monate unglaublich stark engagiert sind von dem Krieg, wo die Politik auch noch nicht wirklich gewusst hat, was sie machen soll mit dieser Krise. Und es war ja hier möglich gewesen für Schutzsuchende, zum ohne Visa in die Schweiz einreisen. Und temporär, das war ja legal dort mal. Und irgendwann ist dann der Schutzstatus dann auch politisch noch festgemacht worden. Und das hat von der Philosophie her nicht mehr zu dem gepasst, was wir gemacht haben. Wir hatten das Anliegen gehabt, dass die Menschen ein Plätzchen finden und dass sie dann nicht gerade schon wieder entwurzelt werden durch irgendeinen Papierentscheid. Dass man, dass in dem Sinne unser Auftrag abgeschlossen ist bei der Unterbringung von Schutzsuchenden. Natürlich hat es auch Finanzen, die reinspielen. Das am Anfang haben wir ganz unglaublich viel Solidarität gehabt. Aber nachher ist dann auch der Spendenhahn der Leute ist dann, fast gleich schnell zugegangen, wie er aufgegangen ist. Wir sind ja nicht irgendwie Professionelle gewesen oder so, sondern wir sind angetrieben von einem inneren geistlichen Impuls, sind wir einem Ruf gefolgt, wo wir angefangen haben. Und wir haben dort auch müssen mit einem gewissen Mut dann irgendwann sagen, wir können das nicht aufrechterhalten jetzt so.
Sie engagieren sich ja aber trotzdem noch weiter. Können Sie da ein bisschen mehr dazu sagen, was positiv dran sind?
Aber wir haben natürlich ganz viel, sagen wir jetzt mal, lokale Situationen geschaffen, wo Kirchen eine Verbundenheit bekommen haben zu Menschen, die geflohen sind aus der Ukraine. Mhm. Und die Verbundenheit, die verschwindet natürlich nicht einfach so. Und so sind wir auch immer noch punktuell im Kontakt mit Menschen aus diesen verschiedenen Kirchen, gehören die Geschichten auch.
Gibt es jetzt trotzdem so Aktionen, die wieder aufgenommen werden wollen? Oder vielleicht gibt es irgendwelche nächsten Schritte, die vorgesehen sind?
Nein, also wir haben aktuell nichts Spezifisches geplant. Ich würde mal sagen, wir lassen uns punktuell führen, eben wenn wir irgendwo etwas können helfen oder dienen, dann tun wir das, aber wir sind nicht irgendwie strategisch am Überlegungen anstellen. Wir sind natürlich alle, die sich engagiert haben, hier beim Ausbruch der Krise, sind wieder stark gebunden in ihren verschiedenen Jobs und Diensten und Anstellungen. Und wir verfolgen natürlich schon, was politisch läuft und das Kriegsgeschehen und so, aber letztendlich haben wir ja keinen grossen Einfluss auf das, was die Weltmächte so tun. Was wir erleben, sind die Menschen, die bei uns sind. Und dort ist es natürlich schon so, dass viele kriegsmüde sind und einfach die ganzen menschlichen Situationen, die der Krieg geschaffen hat, ist schon sehr herausfordernd. Familien, die seit 3 Jahren faktisch getrennt sind, wo der Mann im Krieg ist, vielleicht sogar verstorben oder verletzt, währenddem Mütter und Kinder in der Schweiz sind. Und das führt auf lange Dauer, auf kurze Dauer natürlich auch, aber auf lange Dauer eben auch zu Symptomen, die auch Entfremdung stattfinden und verschiedene Sachen. Und das ist herausfordernd. Und die geistlichen Komponenten, also der seelsorgerliche Dienst und das ist etwas, was man tun können. Und was die globale Situation betrifft, da können wir beten, ja.
Obwohl kirchenhelfen.ch offiziell pausieren, unterstützen sie punktuell gäng noch Menschen aus der Ukraine, die zu uns sind geflüchtet. Eine Organisation, die aber noch unermüdlich Hilfe leistet, auch vor Ort in der Ukraine, das ist Licht im Osten. Das Missions- und Hilfswerk hat sich zum Ziel gesetzt, dass sie Menschen im Osten von Europa helfen. Mit materiellen Sachen wie Essen oder Kleider. Oder aber sie helfen auch mit Medizin und bei seelischen Nöten. Angela Albrecht hat mit dem neuen Geschäftsleiter Martin Kurz darüber reden.
Wie schätzen Sie jetzt auch als Organisation vielleicht im Osten die Lage in der Ukraine ein, jetzt auch ja, nach den 3 Jahren, wo ja schon Krieg ist?
Wenn man vergleicht mit dem ersten oder den ersten 2 Jahren, ist jetzt so eine resignierte, unsichere Stimmung unter unseren Partnern. Der kann es vor allem beurteilen, bemerkbar. Man weiß nicht, wie es weitergeht, man ist kriegsmüde. Mhm. Auch die politischen Aktivitäten, wo, sei es auf Seite Amerika, sei es von Seite Putin, Russland oder auch Europa, es verunsichert, weil viele reden und es passiert so nichts und der Krieg tobt einfach weiter. Mhm. Und je mehr man im Osten ist, je unsicherer.
Merkt man das irgendwie den Leuten an, jetzt einfach der Zivilbevölkerung, oder wie kann man das so ein bisschen spüren?
Im Januar bin ich in der Ukraine unterwegs gewesen und wir sind in einem Projekt bei uns gewesen, wo viele Flüchtlinge, Binnenflüchtlinge unterstützt werden. Und dort haben wir mit verschiedenen Menschen geredet. Und dort hat man einfach so die Hoffnungslosigkeit rausgehört, wo von Menschen, die beispielsweise aus Bachmut geflohen sind, wo sie einfach sagen, dort werden wir nie mehr zurück können, die Stadt ist kaputt, da steht nichts mehr. Mhm. Und wir werden wie vergessen. Wie soll das weitergehen?
Also eben eigentlich auch nicht wirklich so eine Aussicht, dass es mal ein Ende gibt.
Genau, ja. Also das Kriegsende wird gar nicht angesprochen. Wenn man vergleicht mit dem Anfang, wo das losgegangen ist, im 22 so richtig, ist man überzeugt, wir als Ukraine, wir gehen als Gewinner raus aus dem Krieg. Mhm. Wir kämpfen dafür. So Parolen habe ich in dieser Reise jetzt im Januar nie gehört.
Und jetzt eben auch gerade Licht im Osten, also ist ja ein Missions- und Hilfswerk und ist dort vor Ort. Was ist jetzt dort so der grösste Bedarf, sage ich jetzt mal, wo man irgendwie abdeckt, punkto Hilfsgüter oder auch Nothilfe?
Sonst, wenn wir unsere Partner fragen, die Lokalen, kommt immer als erstes Lebensmittel. Lebensmittel, die für viele Menschen unbeschreiblich teuer geworden sind oder gar nicht erreichbar, weil Läden leer sind. Auch da, je mehr ostwärts, je schlimmer. Oder auch Menschen auf der Flucht, die die Renten oder das Einkommen, das sie haben, einfach brauchen für Miete von ihren kleinen Wohnungen. Und dann die Lebensmittel wie unerschwinglich sind oder Hygienenartikel als zweites, wo ja, man kann sich schlichtweg nicht leisten. Und dann auch eine riesige Dankbarkeit, dass wir beispielsweise Hilfsgüter wie Kleider nach wie vor bringen, bis ganz in den Osten. Und unsere Partner, die den Menschen in Not teilen. Mhm. Der Bedarf ist nach wie vor da und gross.
Lebensmittel oder aber auch Kleider sind als Hilfsgüter am meisten gefragt. Dass die Nachfrage eben auch nach wie vor gross ist, hat damit zu tun, dass sich die Hilfe in der Ukraine hat verändert. Und da reden wir jetzt eben von weltweiten Hilfsorganisationen, die dort tätig sind.
Eine Erfahrung, die ich immer wieder höre, ist, am Anfang, wo im 22, wo die ganze Welt aufgeschreckt ist, sind sehr viele geholfen, sind ins Land gefahren, haben Hilfe gebracht. Mhm. Relativ schnell sind viele auch wieder gegangen. Ja. Von Hilfswerken von überall her. Und unsere Partner, die könnten noch viel mehr helfen, wenn sie Kapazität hätten und wir auch die Mittel dazu. Mhm. Es ist dann auch eine Frage der Mittel, wie viel können wir zur Verfügung stellen und auch wie viel Manpower haben unsere Partner lokal.
Sie haben gesagt, die Leute im Land sind ein bisschen hoffnungslos. Wie steht das ein bisschen um die Organisation? Oder was treibt sie an? Wie planen ihr vielleicht auch so ein bisschen eure nächsten Schritte? Jetzt auch gerade so ja, Zeiten, wo man wirklich nicht genau weiss, wie es weitergeht.
Also die Planung ist ganz schwierig. Mhm. Da irgendwie eine Marschroute festzulegen, ist fast nicht möglich. Mhm. Uns ist ganz wichtig als Licht im Osten, wir wollen die Not weiterhin lindern. Das wollen unsere Partner und gleichzeitig auch in dieser Hoffnungslosigkeit eine Hoffnung weitergeben, die Hoffnung von Gott. Eine Hoffnung, die länger andauert, die ewig andauert, weiterzugeben und von dem Gott zu erzählen. In allem Schrecklichen vom Krieg auch an die Zukunft zu denken. Sei es an Kinder, die in die Schule gehen, die Schulen zu ermöglichen. Auch so zukunftsgerichtete Sachen. Die laufen nach wie vor. Auch im Sommer werden wir wieder Kindercamps anbieten. Auch in der Ukraine, wo Kinder dürfen ein paar Tage Ferien machen. Einfach wieder mal ein bisschen Kind sein, normale Kind. Und vor allem auch die sich das nicht könnten leisten von den Budgets her, von den Familien. Auch da, unsere Partner treibt da auch die Liebe von Gott an, das durchzuführen bei allen Risiken, die das mit sich bringt.
Licht im Osten hilft Menschen in der Ukraine, die in Not sind. Das mit über 30 Partnerorganisationen vor Ort. Im März geht es da weiter. Da hilft man nebst den übliche Hilfsgüter mit speziell 70 Tonnen Teigwaren, die man überbringt aus der Schweiz und 12'000 Liter Öl zum Kochen. Das war so ein Stimmungsbild, nur ein kleiner Ausschnitt aus dem grossen Ganzen. Und auch wir da hoffen natürlich, dass man bald eine bestmögliche Friedenslösung findet in diesem Konflikt Russland-Ukraine. Wir melden uns mit dem nächsten Wochenmagazin Relevante in einer Woche wieder. An diesem Podcast hier mitgeschafft haben Raphael Stegmeier und Angela Albrecht. Ich bin der Georg Hoffmann. Habt's gut.
Relevant.
Das Wochenmagazin von ERF Medien Schweiz.